Zum FIF-Podcast begrüße ich sehr herzlich Ariel Ausländer, Ulrich Knaack und Samuel Schabel. Ariel Ausländer aus der Architektur und Samuel Schabel aus dem Maschinenbau zählten zusammen mit Markus Bisalski vom Fachbereich Chemie zu den Initiatoren eines 2012 eingereichten FIF-Projektantrags mit dem Titel Funktionale, vollständig bioverträgliche Papierwerkstoffe für ästhetische Lösungen in der Architektur. Aus einem FIF-Projekt mit einem bescheidenen Fördervolumen von gerade einmal 50.000 Euro ist Großes und Beeindruckendes geworden. Die Grundlegung neuer interdisziplinärer Forschung an der TU Darmstadt, nicht zuletzt aber ein Löwe-Forschungsprojekt unter Beteiligung der ursprünglichen Fachbereiche sowie der Bau- und Umweltingenieurwissenschaften, ferner der Hochschule Darmstadt und der Technischen Hochschule Mittelhessen. Mit einer Fördersumme von über 4 Millionen Euro in den Jahren 2017 bis 2020. Mit dieser Geschichte zählt jenes FIF-Projekt zu den Vorzeigeprojekten der FIF-Forschungsförderung an der TU Darmstadt. Bevor wir auf diese außerordentliche Erfolgsgeschichte genauer zu sprechen kommen, würde mich interessieren, wie es überhaupt zu dieser Projektidee gekommen ist und welche Schwierigkeiten es anfänglich zu überwinden galt. Im FIF-Projektantrag aus dem Jahr 2012 ist immerhin offen von methodischen Engpässen und einem Defizit an verbindenden methodischen Ansätzen die Rede. Ich habe das extra nochmal nachgelesen und würde Ihnen die Gelegenheit gerne geben, dazu noch etwas zu sagen, Herr Ausländer und Herr Schabe vielleicht.
Ich fange an. Ja? Wir haben uns kennengelernt, Ariel Ausländer und ich, in dieser Zeit vor dem Antrag, weil wir beide Studiendekane waren und regelmäßig in Senatsausschuss-Lehre-Sitzungen aufeinander getroffen sind und festgestellt habt, auf eine gewisse Art und Weise haben wir eine Wellenlänge. Dann war in der Zeit die Katastrophe in Haiti mit unglaublich vielen Zerstörungen und einem Mangel an Hilfeleistung, an Unterkünften. Und in irgendeinem Pausengespräch, vermutlich, so ist meine Erinnerung, du kannst gleich korrigieren, ergänzen, haben wir gedacht, da müssten wir doch was zusammen machen können. Allerdings sind die Arbeitsweisen sehr unterschiedlich. Es wird noch dadurch verstärkt, dass Ariel Ausländer der Künstler ist bei den Architekten, der nochmal anders arbeitet als vielleicht andere Kollegen aus dem Bereich, die ähnliche Arbeitsweisen wie wir in den Ingenieurwissenschaften Maschinenbau haben. Das war so ein bisschen die Vorgeschichte aus meiner Sicht.
Und dann hatten wir, die Idee, Notunterkünfte für Haiti, also für solche Notsituationen zu planen. Und die sollten die Fähigkeit haben, aufzupoppen, so wie in Kinderbüchern, wenn wir es aufmachen, irgendeine Figur, ein Baum,
plötzlich da ist.
So. Ja, genau, so aufpoppen. Mhm. Und dann wollten wir einfach in so einer Situation nicht da irgendeine Notunterkunft mit deutschen Gebrauchsanweisungen nach Haiti schicken, sondern aus dem Lastwagen oder aus dem Schiff gezogen und das Haus steht da. Mit so viel Mobiliar wie möglich. Also nicht nur die Hülle, sondern auch so viel Mobiliar wie möglich. Das war super, weil wir angefangen haben, da irgendwie so gut zu arbeiten. Und das war das Ziel damals, FIF. Also Notunterkünfte für solche Situationen.
Aber ihr seid ja Architekt, Künstler, ja. Maschinenbau, Papierhersteller und dann gab es noch den Chemiker.
Ja.
Und jetzt ihr drei. Wie geht das?
Genau, wir haben dann natürlich überlegt auch, wie kriegen wir eine Finanzierung. Da sind wir auf FIF aufmerksam geworden, über irgendeine Rundmail vermutlich oder ein Plakat. Hm. Wir haben auch gesehen, wir brauchen noch jemanden, der mit den chemischen Beschaffenheiten das Material unterstützen kann, weil Papier ist normalerweise nicht wasserdicht. Es hat eine gewisse Stabilität, in manchen Beanspruchungsformen sogar sehr hoch. Es brennt aber auch.
Darauf kommen wir, glaube ich, noch.
Ja. Und von daher haben wir schnell gemerkt, zu zweit, das reicht nicht. Wir brauchen noch mindestens einen weiteren. Ja. Zu groß darf es auch nicht werden, weil wir hatten ja noch nichts. Und FIF war eine spannende Fördermöglichkeit, aber eben, wie Sie schon eingangs gesagt haben, eben begrenztes Budget. Hm. Markus Bisalski hat einen Bezug zu Papier. Sein Lehrstuhl heißt Papierchemie und makromolekulare Chemie. Von daher kannte ich ihn vorher schon und wusste, dass er auf den Gebieten unterwegs ist.
Und sogar ist einfach gute Voraussetzungen für dieses Projekt.
Ja. Ja.
Ein Grundproblem bei interdisziplinärem, zumal bei großer Interdisziplinarität, wie im Falle Ihres Projekts, besteht gemeinhin darin, eine gemeinsame Sprache zu finden. Wie ist es Ihnen damit ergangen? Hatten Sie damit Schwierigkeiten oder war es für Sie ein leichtes, sich über die Wege zum gemeinsamen Ziel zu verständigen?
Ich höre, da ist also was. Also ich habe nie was verstanden. Aber insofern bin ich außen vor. Aber ich kann mich erinnern, eine spannende Diskussion zwischen den in Löwe schon, also nach in Löwe schon zwischen den Bauingenieuren und den Maschinenbau. Das war eine spannende. Es ging um einen Begriff. Und da waren wir 20 Minuten dann diskutieren und dann haben sie sich zurückgezogen.
Es ist schön, dass du die Situation erinnerst. Die gehen jetzt auch räumlich, sie waren in meinem Büro und es war so anstrengend für alle, dass die nicht sitzen konnten. Wir sind reingekommen und wir haben nicht gesessen. Ging um Baugruppe. Was ist eine Baugruppe?
Was ist ein Halbzeug? Was ist ein
Halbzeug? Baugruppe? Da haben Architekten, Ingenieure, Bauingenieure ein anderes Verständnis als ein Maschinenbau. Und das ist einfach zwei Skalenschritte dazwischen, als ein Chemiker. Und die Diskussion war so intensiv, dass sich ja diese Truppe von 18 Professoren nicht setzen konnte, weil da so viel Energie drin war.
Das ist eigentlich zu aufregend.
Nee, das ist eigentlich total super. Das ist eigentlich genau das, was ihr mit dem Pfiff auch wollt. Dass dann da auf einmal Interaktion. Ich habe jetzt ein anderes Verständnis vom Baugruppen. Und Kollege Kochel garantiert auch. Insofern, das war schon spannend.
Ja, das ist wichtig. Es sind wichtige Sachen, weil dann irgendwann ist man voran in dem Projekt und fortgeschritten. Und wenn diese Diskussion nicht vorausgegangen ist, irgendwie hat man irgendwann ein Jahr später den Eindruck, man redet über zwei unterschiedliche Sachen, man entwickelt auch zwei unterschiedliche Sachen. Also die Nomenklatur hat auch eine Relevanz, meine ich. In dem Napoleonischen Krieg noch, die Wiener hatten sozusagen einen Vertrag mit den Russen gegen den Franzosen. Aber was sie nicht wussten, ist, dass sie zwei unterschiedliche Kalender haben. Und dann haben wir einen Termin vereinbart, wir treffen uns in Wien gegen Napoleon. Und der Kusow kam 10 Tage später. Da war schon alles erledigt. Wien war gefallen, in den Händen von Napoleon. Also insofern sind solche Dinge ganz am Anfang so wichtig, so relevant. Da kann ein komplettes Projekt irgendwie, nicht versagen, aber sie verlieren richtig Zeitung.
Wertvolle Zeit. Ja. Ich habe es vorhin bereits angesprochen, aus dem FIF-Projekt mit einer relativ geringen Fördersumme ist ein millionenschweres Projekt innerhalb der Löwe-Förderinitiative des Landes Hessen hervorgegangen. Wie ist Ihnen dies gelungen? Oder war das schlicht Fortuna geschuldet? Fragen als Sie alle drei.
Du musst anfangen.
Gut, ich fange an. Bitte. Also in meiner Wahrnehmung ist natürlich Handwerk, Hausaufgaben. Da hatten wir durch das FIF-Projekt natürlich Möglichkeit, gewisse Vorarbeiten zu machen, auch ganz kleine, aber Veröffentlichungen zu machen, sodass nach außen deutlich wird, wir haben schon was zusammen gemacht. Wir wissen, wie man mit solchen Kommunikationsproblemen und auch unterschiedlichen Methoden umgeht. Und dann haben wir es letztendlich einfach probiert und glaube ich, was sehr wichtig war, wir haben auch sehr stark auf eine gewisse Emotionalität gesetzt, weil wir gesagt haben, sehr gut sind quasi alle, die solche Anträge stellen. Was erwarten die Leute, die es bewerten und wie kriegen wir es hin, dass da ein Funke überspringt, dass man auch von außen wahrnehmen kann. Es sind wirklich Leute mit Begeisterung dahinter, denen man das Geld anvertrauen kann. Die Ideen haben Substanz, sind solide. Und da haben die Architekten sehr gut geholfen, weil sie eben auch handwerklich wissen, wie man sowas macht, Emotionalität transportiert.
Bilder erzeugen.
Ja.
Bilder erzeugen und eine Story erzählen. Das ist das, was ihr wirklich super gemacht habt. Was dann der nächste spannende Punkt war von dieser Situation, war, kannst du dich noch erinnern, wie wir diskutiert haben, wie wir unsere Geschichte einleiten. Und wie sehr diskutiert wurde, ob ein künstlerischer Anfang ein richtiger ist oder ob das ein technischer Ablauf ist.
Unser Problem bei FIF, am Ende kam die Überlegung, gehen wir in die Grundlagen, weil wir das sonst nicht schaffen, waren, es ist merkwürdig, aber die Verbindung. Nicht das Häusle. Mhm. Das wird mir irgendwie gut gezeichnet. Mhm. Und waren wunderschöne Modelle. In verschiedenen Seminaren haben wir sowas entwickelt. In 1:1 ging nicht um die Verbindung. Die Verbindung hat nicht funktioniert. Mhm. Und da mussten wir viel tiefer in das Material, Pappe, Kartone, Kartonage und so weiter einsteigen, mhm. damit wir in irgendeiner Form mit diesem Material so faltbare Situationen machen können oder Verbindungen schaffen können und so weiter. Und das haben wir geschafft und dann haben wir, also geschafft, was ich nicht ja. geschafft habe, aber steht im Buch und dann haben wir eine Ausstellung dann in Venedig und so weiter über diese ganze Entwicklung. Mhm. Und dann haben wir gesagt, wenn wir im Modell das schaffen, warum schaffen wir das nicht in 1:1? Und dann kam die Idee, und das ist tatsächlich gut eingeschlagen bei der Kommission mit King Kong. Dann habe ich den King Kong, in der Fiktion geht King Kong wunderbar. Da haben sie einen 9 Meter großen Affe und er springt da herum und macht was weiß ich was, aber die Realität ist King Kong unmöglich, er würde unter seinem eigenen Gewicht fallen. Also dieses Problem der Skalierung war ein richtiges Problem, den wir uns gestellt haben in Bangkok. Und das wurde vermittelt mit dieser Geschichte. Ja, ich kann gut Geschichten erzählen.
Ja, wunderbar. Können Sie uns etwas zu den wichtigsten Erkenntnissen, aber auch Herausforderungen des Löwe-Projekts erzählen? Durch die Frage an Herrn Knaack. Der Abschlussbericht zum FIF-Projekt aus dem Jahr 2016 benennt ja selbst offene Punkte und die Desiderate weiterer Grundlagenforschung, insbesondere Fragen des Brandschutzes und des Feuchtigkeitsverhaltens beim Werkstoffpapier. Und angestrebt waren mit der Idee von Instant Homes aus Papier ja durchaus auch dauerhafte Baulösungen.
So ist das dann da weitergegangen mit diesem FIF-Projekt. Da gab es die drei, die diese Idee da waren und da gab es genau dieses Problem mit dem Detail. Und das ist das, wo ich herkomme. Wie kriege ich Dinge zusammen, wie funktionieren die, wo sind die technischen Gesetze? Ich bin von der Ausbildung Architekt, arbeite aber in der Fakultät. Das ist natürlich schon spannend. Keine Ahnung, woher genau. Ihr kannt Jens. Jens Schneider, ist ein Kollege im Statik, der hat mich angeschleppt. Und dann gab es noch den Kollegen aus Gießen, der hier teilgehabt hat, um unseren Ingenieur sich auf den Weg zu bringen, Stefan Kolling. Jens und ich kommen aus dem Glas. Wir haben beide im Glas promoviert. Und so vor 30 Jahren war Baum mit Glas ganz böse. Und Glas ist ein fieser Werkstoff. Weil, wenn ich den belaste, dann macht er irgendwann Pock und ist kaputt. Und es gibt keine Vorwarnung. Es knirscht nicht, es ist nicht fließend wie im Metall. Das ist ein fieser, gefährlicher Werkstoff. Wir wollten Bauhäuser daraus haben. Jetzt können wir das. Alle kennen diese Apple Stores. Und jetzt kommt hier so eine Truppe und legt mir Werkstoff auf den Tisch. Der brennt, der verformt sich bei Feuchtigkeit. Der ist aber super gut im Recycling. Ja, 20 Mal recyceln, kein Problem. So, Holzkonstruktion wird danach thermisch weiterverwertet, das heißt verbrannt. Das ist eigentlich kein guter Prozess fürs Bauen. Eigentlich ist das ein Werkstoff, der genau fürs Bauen gut ist, aber der ist brennt eben und der geht kaputt. Und das ist einfach super spannend. Das ist also so aus Konstrukteurs, aus Ingenieursicht ein spannendes Forschungsfeld, mit dem man sich prima beschäftigen kann. Und insofern bin ich dankbar für diese Option. Und dann haben wir angefangen, uns damit zu beschäftigen. Und dann gab es halt eine Doktorarbeit, die sich mit mechanischen Fügungstechniken beschäftigt. Und dann kommt natürlich viel aus dem Holzbau, aber kommt auch so aus dem Textil. Das kann man ja auch nähen. Das ist ja dünne Platten, kann man ja auch nähen. Das Kleben ist nicht der Punkt. Das Feuchtigkeitsthema, Markus Bisalski, der Wege gefunden hat, mit denen man eben das Material dauerhafter schützen kann. Da haben wir immer noch die Schwierigkeiten mit Schnittkanten, wenn wir also eine Fläche geschützt haben und dann da was rausschneiden oder ein Loch da drin machen, muss man die Kante hier bearbeiten. Super, da können wir weiterforschen.
Und eben biobasiert war immer ein Anspruch, ja, dass wir jetzt nicht, es gab ja schon Brandschutzlösungen auch zum Holz, aber eigentlich immer mit giftigen, umweltschädlichen Substanzen.
Und dann nicht mehr recycelbar.
Genau.
Und da ist genau das Thema. Und diese beiden Wege gehen wir jetzt gerade aus der chemischen Sicht heraus oder eben aus der klassischen konstruktiven, so viele Schichten aufeinander bauen, dass das funktioniert. Und ich war ja schon mal bei Ihnen bei so einer Veranstaltung, da zeigte ich dann, was so uns alles da passiert ist an dieser Stelle. Wir haben diese Häuser dann auch abgebrannt.
Das ist eine ich erinnere mich an eine Reihe von Desastern, die Sie geschildert haben.
Genau. Und das, die ersten zwei Desaster zählen nicht, weil das waren klassische Betonbauten oder ein Holzhaus. Aber dann gab es hier ein S-Papierhaus, was wir dann professionell abgebrannt haben, mit einer definierten Brandlast und den ganzen Messen und so weiter. Und wir waren erschrocken, wie schnell diese Konstruktion so im Bau mit Papier. Ich verabrannte, 8 Minuten war das Haus weg. Und dann ist uns das zweite, nicht absichtlich, aber auch abgebrannt. Und da hat sich dann gezeigt, dass wir eigentlich diesen Weg, den wir hier gehen müssen, um das ins Bauwesen zu übertragen, auch wirklich gut gehen. Das hat nicht mehr so richtig gebrannt. Die Konstruktionen, die wir dann da gebaut haben mit mehreren dickeren Schichten, die fangen dann an, sich gegenseitig zu löschen und sind nicht mehr in der Lage, so schnell zu brennen. Also das Haus, was bei euch hinter der Fakultät auf eurem Versuchsgelände gestanden hat, wo ich irgendwann den Anruf von der Feuerwehr gekriegt habe, euer Haus raucht, unplanmäßig, also da hin, vor allem Schwierigkeiten, das überhaupt aufzukriegen, weil es so stabil geworden ist. Und es hat doch gut gehalten. Wir sind im Moment optimistisch, dass wir Richtung B1 kommen, was fürs Bauwesen dann schon so der erste Schritt ist, dass man es als konstruktiven Werkstoff benutzen kann. Insofern möchte ich noch nicht sagen, dass wir die Box getickt haben, aber wir
sind auf dem Weg.
Und das ist ja genau das Ziel. Da kommt so eine Idee von so und die wird dann in so eine Richtung weiter manövriert und dann entsteht die aus diesen Einzelhänzen, um dann tatsächlich was voranzubringen. Und das braucht im Bauwesen, bis so Produkte wirklich im Markt verfügbar sind, Techniken wirklich geglaubt werden, 20 Jahre. Aber wir sehen schon die ersten Sachen, die so entstehen, wo man merkt, okay, das ist ein Interesse, die Notwendigkeit wird verstanden, das Potenzial wird verstanden, aber auch die Lösung wird gesehen.
Wo Sie das gerade schon ansprechen, ich meine, bei jeder Naturkatastrophe oder auch neuen Flüchtlingsbewegungen denkt man, ja, wo bleiben die Instant Homes? Und die wären doch jetzt an der Reihe und höchst willkommen. Wie steht es mit einer industriellen Fertigung dieser Papierhäuser? Ist sowas zu erwarten oder gibt es das schon in Ansätzen?
Die Papierindustrie ist üblicherweise mit Papier und Pappe unterwegs. Und da sind wir wenig in Volumen, sondern eher in großen Flächen unterwegs. Die ganzen Honeycomb oder Waben oder Wellpappen sind dann so die ersten Volumengeschichten, die man ins Bauwesen übertragen kann. Das hilft, um daraus Volumen zu machen. Die sind industriell in der Produktion. Was ein Vorteil ist, weil wir das günstig in großen Massen kriegen, was ein Nachteil ist, weil die nur das produzieren können. Ich aber eigentlich einen Zentimeter dicke Pappe brauche. Und du erinnerst dich an ein so ein Projekt, was wir mal getrieben hatten. Da war ein Finne, der konnte 5 cm dicke Pappen, aber auch nur in A3 Größe. Und das ist dann noch nicht industriell. Ein Projekt muss man benennen, Wickelhaus in den Niederlanden. Da wickelt jemand Wellpappe auf ein Stahlgestell, meterbreite Stücken und macht da, ähnlich wie das Haus von Wickelhaus, so ein klassisches Haus, was er so als Meterabschnitte industriell fertigt, dann anschließend innen und außen ausstattet und als Ferienhäuser verkauft. Kommt aus den Niederlanden, die funktionieren ein bisschen anders, was so Sicherheiten angeht, die funktionieren ein bisschen anders, was so Zulassungen angeht, die sind da optimistischer, formuliere ich das mal so. Es gibt ein Projekt auf Sylt, wo sowas mal installiert worden ist von dieser Wickelhaus-Serie. Es gibt im Moment klar den Wunsch, das in Deutschland auch auf den Markt zu bringen. Das muss man aber wirklich klären. Da ist ein Doktorand von uns mit beschäftigt, das zu tun. Als Folgeprojekt von diesem BAM-Projekt haben wir ein Zukunftsinnovation Mittelstand ZIM-Netzwerk installiert, Baupro Papier, in dem genau solche Sachen entstehen. Und da bin ich eigentlich zu dem Ergebnis gekommen, nach dieser Diskussion, die wir hatten, es geht nicht darum, direkt das ganze Haus zu machen. Nee, eigentlich müssen wir erstmal mit Einzelteilen unterwegs sein. Also Innenwände, Geschossdecken, war schon schwierig, Geschossdecken, irgendwelche Ausbauteile, Möbeltreppen, sowas nach Außenwände und vielleicht am Schluss ganze Häuser. Und wenn ich dann so eine Außenwand, so eine Innenwand industriell herstellen kann, ist der Schritt zum nächsten dann schon größer. Und ich muss mich davon verabschieden, es ausschließlich auf Papier machen zu wollen. Das macht, sagen wir so, das Einführen in den Markt sehr schwer. Das ist das Fernziel in 20 Jahren. Aber man wird dazwischen Etappen, Kompromisslösungen haben, die dann eben mit,
also mit anderen
Materialien umgehen. Ja, okay. Wobei es dann immer darum geht, auch dafür zu sorgen, dass das gut wieder trennbar ist.
Ja. Aber es gibt durchaus diese Instant Homes, gibt Startups, wenn man im Internet recherchiert, eine ganze Menge, ob die von uns inspiriert waren oder nicht, spielt ja gar keine Rolle. Wir sind halt auch eine Universität und wir sehen uns jetzt nicht als Produktentwickler. Wir haben im Prinzip gezeigt, es geht. Ein bisschen die Schwierigkeiten bei den Instant Homes ist sicherlich, dass da das wirtschaftliche Potenzial nicht so hoch ist, dass da jemand ein großes Geschäft drauf aufzieht im Moment.
So, wenn wir das so gemacht haben, diese Grundlagen geschaffen haben, was dann über diese Doktorarbeiten an den einzelnen Fachgebieten in ihrer einzelnen Fachdisziplin dann ablaufen, dann muss man anschließend das Ganze kanalisieren und zugänglich machen. Und da war uns in dem Projekt recht früh klar, dass wir das so machen müssen, dass das Ingenieurarchitekten verträglich ist und dass es breit streut.
Also wir hatten von Anfang an, was vielleicht unüblich ist für so ein Grundlagenprojekt, großes Interesse, Industrie mit einzubeziehen. Mhm. Wir haben jedes Jahr 2 Events gemacht, ein großes, ein kleineres, wo wir Industrieleute eingeladen haben. Erstmal gezeigt, aber dann auch diskutiert und Ideen gesammelt, was brauchen die, damit es für sie interessant wird, da irgendwo einzusteigen. Da haben wir natürlich gesehen, das ist ein langer Weg, aber da haben wir auch durchaus viele Anregungen mitgenommen. Und letztendlich ist so ja auch dieses ZIM-Netzwerk mit entstanden, was wirklich auch ein toller Erfolg ist und ein schönes Outcome von diesem Projekt, weil da, was ja den Hochschulen immer angelastet wird, wenig Transfer in die Wirtschaft, weil das ganz stark in diese Richtung geht.
Die Geschichte geht weiter.
Das ist genau, schon, ja.
Ja. Kreativität, ich glaube, das zeigt auch dieses Projekt oder zeigen diese Projektthemen, lässt sich nicht planen und sie lebt von Unbestimmtheit, Unbestimmbarem. Ein Rezept für sie und für einen gewünschten Forschungserfolg gibt es insofern sicher nicht. Welchen Rat aber können oder würden Sie jungen Kollegen geben, die fasziniert von ihrer zweifellos kreativen Forschung und ihrer beeindruckenden Geschichte mit ihren Arbeiten gerne ähnlich erfolgreich sein würden? Frage an Sie alle drei zusammen.
Für mich war besonders spannend, sowohl die Ingenieurwissenschaften als auch die Architektur beanspruchen ja kreative Disziplinen zu sein, neue Lösungen zu finden, aber mit ganz anderen Ansätzen. Und das zusammenzubringen war, glaube ich, eine wichtige Komponente. Und eine handwerkliche Komponente war, dass wir gesagt haben, wir müssen die Leute, die im Projekt arbeiten, dazu bringen, vielleicht sogar dazu zwingen, dass die regelmäßig zusammenarbeiten. Es geht nicht, dass wir uns 2-mal im Jahr auf Klausurseminaren treffen und dann sitzt jeder in seinem Büro und schreibt mal E-Mails oder so, wie man das überspitzt gesagt in vielen auch interdisziplinären Projekten hat, sondern die müssen zusammen in einem Raum sein, weil es ist ja bekannt, Kreativität entsteht dort, wo Menschen sich austauschen, wo auch mal eine lockere Atmosphäre ist. Und wir haben deshalb geplant, dass wir einen Raum haben wollen, der groß genug ist, der so ein bisschen Architektur-Atelier-Feeling aufkommen lässt, Start-up-Feeling vielleicht, wo die Leute zusammenarbeiten können. Das hat nicht ganz so gut funktioniert dann, weil doch man leicht versucht ist, auch als Doktorandin, Doktorand, lieber am Schreibtisch zu sitzen und die nächste Veröffentlichung zu schreiben. Aber wir haben es, glaube ich, viel stärker als in anderen Projekten dieses Instrument genutzt.
Der Bandraum bei euch.
Ja. Und natürlich auch Projekte, um, sagen wir mal, die kreative Vielfalt auszudehnen, wo wir andere Studierende eingebunden haben. Ganz stark in der Architektur, die solche Dinge als Lehrveranstaltungsformat in ihren Curricula verankert haben, im Maschinenbau auch in einem kleineren Rahmen, dass es eben viel, viel breiter wird, dass viele Ideen reinkommen.
Ein BAMP-Raum, als ich verstehe, das ist ein Raum, der dezidiert für Sie reserviert war.
Ja,
ah, ja. Genau.
So, Daniel, in BAMP wurde mehr Treffpunkt und Ausstellungsraum für uns. Wo sind wir jetzt gerade? Hat sich eine Menge Produkte angesammelt und so weiter. Also es wurde nicht gerade dort produziert, aber dort war ein sozusagen eine gute Temperaturmessung. Wo sind wir jetzt gerade? Was machen die? Was machen die Kollegen? Was machen die Kollegen und so weiter? Ich fand das sehr gut.
Jeder musste was zum Anfassen produzieren. Das hatten wir vorher nicht so geplant, hat sich dann aber schnell herauskristallisiert. Jeder, auch der Theoretiker, der sich mit Mechanikformeln beschäftigt, der muss mal mit Papier arbeiten, der muss mal sehen, wie sich so ein Verbindungselement anfühlt. Und das war eine wichtige Komponente. Das hat man dann später auch in die Werkstätten bei euch verlagert, wo vielleicht die Bedingungen besser sind. Ja, aber die Idee war, glaube ich, ziemlich wichtig.
Ja. Das heißt, der Rat wäre, Leute, nutzt die Möglichkeiten, euch auszutauschen, so intensiv wie möglich. Lernt voneinander.
Man muss sie schaffen, man muss sie schaffen, man muss sie erzwingen.
Ja.
Und je wilder, je besser.
Je was?
Je wilder,
je wilder, je besser. Ja.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ja, herzlichen Dank für Ihre Bereitschaft zu diesem Gespräch und weiterer guten Erfolg bei den Forschungen zum Bauen mit Papier.
Danke.